die zeigt, jedes Element ist da an seinem Platz geborgen und wichtig und richtig.
Das war der letzte Gedanke der vorangegangenen Episode und es soll der erste Gedanke dieser letzten Episode des systemischen Interviews mit Alfred Bast sein. Denn Alfred Bast wird uns in dieser Episode ein Spiel erklären, welches er entwickelt hat und mit Teilnehmenden spielt, um die Konstellationen deutlich besprechbar sichtbar zu machen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel.
So dass daraus wieder die Blockaden, die wir als biologische Entitäten haben, die werden quasi geöffnet und geben ihre Energie frei, so dass wir dann, wenn wir auf dieser Kommunikationsebene mit uns selber und den und anderen angelangt sind, höchste Form ist wahrscheinlich die Liebe, wenn wir da angelangt sind, dass wir dann eben unsere gesamten Ängste, die ja sozusagen Reserven sind in unseren Bunkern oder Traumas, die irgendwo Blockaden von unglaublichen Energien speichern, dass diese Energien frei werden für die Gestaltung unseres aktuellen Lebens. Und das ist grandios. Und dann werden wir zu schöpferischen, kreativen Menschen, egal ob wir jetzt Maler sind oder Hausfrauen oder egal in welchem Beruf das ist, das spielt gar keine Rolle. In uns selber wird dieses schöpferische Potenzial frei. Das finde ich eine unglaubliche Einladung, aber die geht eben nicht von selber. Man kann sie nicht kaufen, es gibt keine App dafür, sondern
man nicht muss mal ChatGPT kann
nicht,
helfen.
Nein, überhaupt ja, nicht. Auch ChatGPT kann garantiert nicht helfen, weil da mache ich ja nur ein Produkt, aber ich bin ja das, was in dieser Kommunikation frei wird, ist nicht Produkt, sondern Lebendigkeit.
Also ich finde es ja sehr großartig, dass sich ja alle, die diesen Podcast anhören, auf diesen Weg gemacht haben. Mhm. Und sie machen jetzt wirklich sehr viel Lust, diesen Weg weiterzugehen, ob nur mit diesem Podcast, das wäre wünschenswert, oder ohne diesen Podcast, einfach diesen Weg weiterzugehen. Weil ich habe diesen Lustgewinn für mich selber auch gespürt. Unter anderem das Gespräch, was wir gerade führen. Wir führen jetzt das erste Gespräch. Ist jedes Mal ein großer Lustgewinn tatsächlich. Das wirkt auch extrem nach. Also das heißt, die Dinge bleiben einfach bestehen. Und das sind genau die Dinge, die dann wieder zurückkommen. Und wenn man das mal erlebt hat, dann möchte man mehr davon.
Ja, und das mehr nicht im Sinne einer Gier, sondern das mehr immer auch im Sinne einer Belebung oder einer Vergrößerung. Aber nicht so, dass man, das ist keine Sucht, vielleicht aber auch. Nein, als Sucht würde ich es nicht empfinden. Sondern es ist eher so, dass man merkt, da ist so viel Potenzial und das möchte bitte gerne entfaltet werden. Mhm. So rum ist es. Mhm. Man vergrößert das Potenzial, was da ist, und durch die Erweiterung wird auch alles, was an Umfeld da ist, an Verständnis von oder an Möglichkeit von Verständnis von gegensätzlichen Meinungen oder Dimensionen, diese Elemente, die man nicht verstehen kann, die man nicht akzeptieren kann, die werden trotzdem in den, sozusagen am Rande dieses positiven Gefühls, was durch so eine schöpferische Begegnung, so ein schöpferisches Gespräch, schöpferische Arbeit entsteht, die werden am Rande die werden sozusagen nicht ignoriert, die bleiben am Rande bestehen und man ist permanent, jedenfalls geht es mir so, an der Frage, warum sind diese negativen Dinge wie Krieg, warum passiert das, warum muss das sein, woher kommen diese Kräfte, die sind irgendwie immer auch als Fragen da und dann gibt es natürlich in dem eigenen System auch die Einladung, Antworten zu finden, die nicht nur gängige Urteilsmuster bedienen, sondern die selbstdenkerisch unterwegs sind und es wagen, auch selber zu denken. Mhm. Das ist ja auch ein Wagnis, selber zu denken. Auf vorgegebenen Spuren zu wandern, das ist einfacher als den Weg in den eigenen Spur noch ungespurten Wald zu gehen.
Zu gehen. Ist anstrengend, auch anstrengender.
Ist auch anstrengend.
Ein bisschen gefährlicher.
Gefährlicher, ja.
Ich habe heute früh was ganz Praktisches erlebt. Wir sind jetzt schon sehr im philosophischen Kontext und ich finde es auch wirklich wunderbar. Ich hatte heute früh ein ganz profanes Meeting im Business gehabt. Also wir hatten ein Problem gehabt. In dem Fall war das eine konkrete Marketingaufgabenstellung. Wir waren, glaube ich, 4 Leute. Und wir haben ein wunderbares Gespräch geführt. Also 4 Leute plus das Gespräch, also für mich so 5 Dinge, die beobachtbar waren. Ein Beobachter hätte 4 Menschen beobachten können und das Gespräch. Und tatsächlich ist heute früh das entstanden, was ich jetzt auch gerade ein bisschen rausgehört habe. Wir hatten eine bessere Idee, also das Gespräch war besser als der Input von uns Vieren.
Genau.
Ja, also wir hatten tatsächlich mehr als die Summe seiner Einzelteile, das soll das System ja sein. Und dann hat dieses Gespräch für uns 4 eine Rückwirkung gehabt, wir waren nämlich alle sehr zufrieden. Wir haben sehr schnell eine geniale Lösung gefunden für die Aufgabe, die jeder von uns nicht gefunden hätte. Und jeder von uns 4 war glücklich über dieses schöne Ergebnis. Wir haben uns zwar keine philosophischen Gedanken darüber gemacht, aber wir haben dieses praktische Ergebnis mitgenommen, das 5. Ding, und 4 Menschen sind zufrieden aus dem Raum gegangen.
Toll, aber das ist eine Philosophie, die nicht sowas bewirkt, ist eigentlich nichts wert.
Am Ende muss sie praktisch sein.
Ja, absolut.
Und da komme ich noch zu einem weiteren Punkt. Nochmal zurück auf die Bilder mit dem Ei, mit dem Hammer, mit der Feder, mit dem Löffel. Würden Sie was wagen, irgendwie eine praktische Adaption? Würden Sie vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer vom Podcast sagen, was kann man damit anfangen jetzt? Kann man das aus der Philosophie lösen und kann man Alltagsprobleme damit in Angriff nehmen?
Ja, ich finde auf jeden Fall. Also ich habe das übertragt, zum Beispiel diese Beispiele mit Ei, Hammer und Löffel, gerne auf so eine Zugfahrt. Man sitzt alleine im Abteil und es kommt jemand rein. Und es gibt ja Abteile, wo man zu zweit ist oder man sitzt sich gegenüber. Und jedes Mal, wenn da jemand kommt, gibt es diese Konstellation. Und dann fühlt man sich natürlich, da ist eine Feder, es ist angenehm, sympathisch, kein Problem. Dann kommt jemand rein und isst einen Löffel und man fühlt sich als Ei irgendwie fast an der Grenze. Ja, will der mich jetzt auslutschen oder bin ich da jetzt sein Frühstücksei, den fühle ich mich da ausgenutzt? Und so, das sind Empfindungen, die ja auftauchen. Oder kommt jemand rein, der so wie ein Hammer wirkt, dann fühlt man sich plötzlich unheimlich ängstlich. Oder der Hammer, der da reinkommt, fühlt plötzlich, was ist denn das für eine Mimose oder für ein empfindliches Ding? Und so, also man kann im Alltag dann aus der Konstellation rausgehen, weil man weiß, das ist nicht der, der das mit sich bringt und ich bin nur derjenige, der das erleidet oder wahrnimmt, sondern die Konstellation selber erzeugt es. Und dann hat man die Möglichkeit, neugierig zu sein, was ist das für eine Konstellation? Woher kommt das? Und das ist eine Wahrnehmungserweiterung für die eigene, also auch eine Befreiung für die eigene psychologische Deutungsmechanik, die ja immer sagt, das geht von mir aus oder du bist schuld. Und da rauszukommen aus dieser Deutungsfalle, entweder ich bin die Ursache, Opfer und sozusagen Täter und Opfer, das ist eine Falle, eine Wahrnehmungsfalle, da rauszukommen und zu sagen, nee, es gibt noch eine dritte Dimension, wo etwas ganz Eigenes geschieht. Und dann hat man andere Kommunikationsmöglichkeiten. Dann spricht man den nicht mehr als Täter oder Opfer an, sondern aus dieser dritten Kommunikation. Und das ist immer eine Einladung, schöpferisch zu sein, also über sich hinaus zu denken.
Also das ist auch sehr großartig. Ich glaube, jeder kann was damit anfangen. Und ich habe da sogar 2 Dinge gehört. Also zum einen kann ich sozusagen, ja, wie du sagst, ja, vielleicht ist es ja gar kein Hammer, vielleicht ist es ja doch eine Feder. Also ich kann meine Hypothese überprüfen, indem ich ein Gespräch suche, ein interessiertes Gespräch. Und Sie haben noch einen anderen Punkt angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob Sie es so gemeint haben oder ob Sie das jetzt zufällig angesprochen haben. Ich kann meine eigenen Muster überprüfen.
Genau.
Also wenn immer Hämmer reinkommen oder immer Löffel und ich fühle mich ausgenutzt sozusagen, dann kann ich überprüfen, warum ist das eigentlich so.
Genau, sehr gut. Und dann, wenn man wirklich ins Gespräch kommt mit diesem Hammer, dann merkt man plötzlich, also wenn man jetzt wirklich sich darauf einlässt, ach, das ist ja nur ein Schaumstoffhammer. Das ist ja wirklich absolut harmlos, da ist ja nur aufgeblasen oder solche Sachen. Die tauchen dann auf, wenn man in die Kommunikation geht. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, finde ich ganz wichtig, dass man eben dadurch auch seine eigenen Projektionsmuster permanent denen begegnet man permanent. Und dadurch, dass man ihnen begegnet, kann man sie eben auch lösen. Ja? Und dann feststellen, ja, der auf mich jetzt so wirkt wie ein Hammer oder wie ein Löffel oder wie eine Feder, dass der auf mich so harmonisch wie eine Feder wirkt, der entpuppt sich dann plötzlich zu einem ganz anderen Wesen oder andersrum. Also die Kommunikation ermöglicht es, die vorhandenen Matrizen von eigentlich auch Vorurteilen, die ganz schnell ihre Bestätigung suchen, die erstmal mit einem Und zu versehen, also die erstmal nicht in ihrer Absolutheit zu aktivieren, sondern denen einen Raum zu geben, dass sie nicht gleich zusammenklappen und das, was man von dem als im ersten Moment denkt, das will sich dann bestätigen und so weiter, sondern dass man dem Raum gibt, was sich da entfaltet. Und vor allen Dingen gibt man sich selbst den Raum. Das ist das Entscheidende.
Es gibt mehr Optionen, auf die Situation zu reagieren. Und der erste Punkt wäre ja sozusagen, ich kann meine eigenen Hypothesen prüfen durch Kommunikation. Der zweite, ich kann mich reflektieren, ob ich vielleicht immer mich als Ei sehe, was gerade gegessen werden möchte. Und dann fällt mir noch die erste Ableitung oder die zweite Ableitung davon ein. Ich kann mir selber überlegen, wie ich reinkommen möchte. Also wenn ich selber der zur Türe reinkomme, möchte ich hier als Hammer erscheinen. Mhm. Und es gibt ja Fälle, ich habe früher habe ich noch Krawatte getragen und es gab Meetings, habe ich mir mit Absicht die rote Krawatte dran gehängt, weil da wollte ich was sagen. Also habe ich mich verkleidet als Hammer. Ja. Ich bin aber auch schon als Feder zur Türe reingekommen.
Sehr gut. Das ist sehr gut, ja.
Also es gibt viele Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Ja, das finde ich eine sehr schöne Anwendung. Vielen Dank dafür. Wir reden ja gerne von dieser Methode des Reframing. Ist vielleicht von einem Maler ja auch ein klarer Begriff. Also,
ja, klar. Ne?
Also das heißt,
in einen Rahmen.
Ja, in einen anderen Rahmen hängen. Und Leute hängen ja in Rahmen fest. Die haben jedes Bild in immer den gleichen Rahmen reingehängt. Aber der Rahmen ist so dominant, dass das Bild gar nicht mehr wirken kann.
Genau.
Und dann ist so eine systemische Methode des Reframing, indem ich den Leuten helfe, den Bezugsrahmen zu wechseln und eine andere Konstellation sozusagen zu ermöglichen. Das wäre dann so eine Coaching-Technik, die da reinpasst. Ja, vielleicht abschließend noch, aber jetzt haben Sie schon so lange Rede und Antwort mir getan, vielen Dank dafür schon mal bis dahin. Sie haben ja aus dieser Idee auch ein Spiel entwickelt, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Ja. Können Sie das vielleicht noch mal kurz erläutern und vielleicht können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht sogar eine Idee davon mitnehmen, vielleicht nicht genau das Spiel, aber ich fand die Idee schon faszinierend, sowas mal zu spielen, Konstellationen zu spielen.
Ja, das kann man sich so vorstellen, das sind Alltagsgegenstände aus der geschaffenen Welt, also Dinge, die man im Alltag hat, Binden und Nägel, Hammer, also auch technische Sachen, Schrauben, alles Mögliche, Kinderspielzeug, Scherben. Es gibt nichts, was man nicht hat, alte Zigarettenstumpen und Böller, die explodiert sind, Lippenstifte, also alles, was so ein bisschen handlich, also handgröße ist, gebrochene Steine, aber auch Naturdinge, kleine Äste, Blätter und so, das in großer Fülle liegt, die liegen auf einem Tisch und sind als so eine Art Spielelemente, liegen die da. Jeder hat einen Bezug dazu, ist ein Ring da, ist eine alte Uhr da, ist eine Kette da, eine Haarklammer. Und jeder hat eine Beziehung dazu, weiß, kennt die Dinge. Und in der Mitte ist ein quadratisches, leeres Feld. Und auf diesem leeren Feld liegt eben zunächst mal das Ei. Und das ganze Spiel läuft nonverbal ab, das heißt, der Spielleiter sagt ein paar Vorgaben, wie zum Beispiel konzentrieren wir uns auf das Ei und schauen Sie, was Sie für Assoziationen innerlich haben, ohne es zu äußern, ohne es zu verbalisieren. Also was empfinden Sie, wenn Sie das Ei sehen? Und dann legt der Spielleiter eben die Feder neben das Ei. Was empfinden Sie jetzt, wenn Sie das sehen? Und das alles, wie gesagt, nonverbal. Dann tauscht er nach einer gewissen Zeit die Feder mit dem Löffel aus. Und es ist klar, da taucht jedes Mal eine völlig andere Stimmung auf. Und dann eben als drittes dann, die Feder wird weggenommen und stattdessen der Hammer hingelegt. Und das ist immer diese Konfrontation, vorher Harmonie mit der Feder, dann mit dem Löffel so ein praktischer Bezug, praktischer Ernährungsbezug und mit dem Hammer so ein Metapher für Aggression und Gefahr, das taucht bei allen ähnlich auf. Das heißt, man kann da schon, ohne dass man es verbalisiert, daraus schließen, dass Konstellationen eine gewisse Objektivität haben. Nicht festlegbar, nicht beweisbar, muss man auch nicht, aber sie haben emotional eine gewisse Objektivität. Und auf der Basis sagt dann der Spielleiter, so jetzt legen Sie bitte ein harmonisches Paar. Und jeder Reihe rum wird dann eingeladen, so ein harmonisches Paar aus den vorhandenen Elementen zu legen. Und das ist meistens sehr lustig, weil es eben ganz unterschiedliche Aspekte gibt, die dann auf dem Spielfeld liegen. Dann kommt die nächste Aufgabe, legen Sie ein disharmonisches Paar, was in der Regel viel schwieriger ist. Und dann erweitert sich das Spiel auf drei Protagonisten, also auf drei dieser Spielelemente, die da sind, wobei sofort eine Geschichte entsteht. Dann wird ein Part rausgenommen, durch einen anderen ersetzt. Immer nur eins raus, durch einen anderen ersetzt. Und dann wechseln die Atmosphären teilweise zu hochdramatischen Vorgängen, die eben, wie gesagt, alle nonverbal sehr ähnlich und verwandt erlebt werden. Und dann gibt es in dem Spiel oft spannungsreiche Momente, wo ein Spieler oder eine Spielerin etwas rausnimmt, was die vorher reingenommen hat. Und dann merkt man, hier gibt es einen kleinen Kampf, findet aber alles nur auf dieser Spielwiese statt und nonverbal. Und dann gibt es Finale, also gibt es zum Beispiel so, dann sage ich jetzt, legen wir das, was jetzt da drauf ist, legt jeder einen Teil drauf und alles, was hier drauf ist, das darf nicht mehr weg, das ist jetzt gegeben, das sind wir sozusagen in einem Raum beieinander, die Türen sind zu, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das eine interne Ordnung oder eine interne Harmonie oder Dynamik gibt, die für uns alle stimmt. Und da kann jeder permanent eingreifen und das ist hochdramatisch oft. Also insofern ist das Spiel ein Spiel mit eigentlich den eigenen Empfindungen und Deutungen und Interpretationen. Und weil es auf einer nonverbalen Ebene stattfindet, bleibt es frei. Also bleibt es in so einem künstlerisch freien Raum, der nicht psychologisch gefasst werden will und nicht psychologisch gedeutet werden will, sondern es geht darum, das Phänomen zu öffnen. Und aus dieser Öffnung heraus die Komplexität als spielerisches Geschehen zu erleben. Mhm. Und das empfinde ich jedes Mal als sehr wertvoll. Ja.
Na, ich fand das auch großartig von der Idee her. Das geht ja im Prinzip mit einfachen Konstellationen los, wird immer komplexer sozusagen. Und es ist ja eine schöne Metapher tatsächlich für soziale Systeme, um auch zu sehen, wie im Prinzip diese Konstellation sich verändert, wie die Komplexität steigt. Auch im Systemischen ist ja auch das Problem, dass komplexe soziale Systeme ja dann wiederum Struktur brauchen. Das ist auch das richtige Wording dafür, also Strukturen, die das System organisieren, weil es sonst zu chaotisch würde beispielsweise und sowas alles. Und wo Sie es gerade geschildert haben, da gibt es ein berühmtes systemisches Experiment von einem Protagonisten, der nennt sich Fritz B. Simon. Und der hat ein Eiffelturm-Experiment, das können wir vielleicht noch kurz ergänzen. Sie könnten vielleicht einschätzen, ob das in Ihre Gedankenwelt hineinpasst. Und zwar hat er die Gedanken, dass man auf dem Eiffelturm ganz oben drauf eine Metallplatte legt, also so ungefähr 4x4 Meter, ganz oben auf die Spitze drauf. Und dann kommt mit dem Hubschrauber, kommt das Team angeflogen und wird auf diese Platte draufgesetzt, die Menschen. Und die müssen also dafür sorgen, dass das Eisen nicht runterfällt. Also sie müssen die Balance halten. Und das macht man wirklich physisch so, dass man dieses Eiffelturm-Experiment auf dem Fußboden aufklebt, also ein Quadrat. Und dann müssen die Menschen da rein sozusagen, nonverbal auch. Und dann gibt es natürlich verschiedene Taktiken. Alle gehen zur Mitte, alle gehen an den Rand, aber so, dass es stabil ist. Und dann übt man an diesem Konstrukt Teamkonstellationen. Ich nenne mal den Begriff Konstellationen, die Sie auch gewählt haben. Das heißt, man nimmt mal eine Person weg, die gekündigt hat. Man bringt eine neue Person hinzu. Und das Entscheidende ist ja, jedes Mal bewegt sich das Ganze, also alle Teammitglieder bewegen sich, auch wenn nur einer weggeht. Alle anderen neun bewegen sich, wenn es 10 waren, kommt einer Elfter dazu, müssen sich wieder alle bewegen. Und das soll eigentlich physisch zeigen, dass sich die Konstellationen dynamisch die ganze Zeit verändern und halt keine Statik da ist, wenn das Ganze nicht abstürzen soll. Mhm. Ja. Passt gut, oder?
Ja, passt gut. Es ist genau das, dass da deutlich wird, dass in einer solchen komplexeren Konstellation eben jedes Detail oder jeder Aspekt mit jedem anderen kommuniziert. Und eine Veränderung eines Aspekts hat zur Folge, dass alle anderen sich auch verändern. Und dann gibt es, was nicht sehr häufig passiert, aber in diesem Spiel gibt es dann manchmal Lösungen, wo alle einverstanden sind. Das, wo man eigentlich sagt, da ist eine Struktur, die zeigt, jedes Element ist da an seinem Platz geborgen und wichtig und richtig. Und dann entsteht sowas wie so ein Duft. Also es entsteht wie ein Duft. Also es ist nicht mehr, man will sich gar nicht mehr bewegen, kommt aber auch nicht zu so einer Starre, sozusagen zu einem starren Formalismus, sondern jeder ist an seinem Platz, am richtigen, an der richtigen Stelle und gemeinsam eröffnet man eine größere Figur, die keiner alleine in der Lage wäre, auch nur zu denken. Und dann passiert das, was Sie vorher geschildert haben mit Ihrem Team, dass man eben eine Qualität entfaltet, die weit über das eigene hinausgeht und diese Qualität aber von jedem eigenen erfahren wird und jedes eigene Element dadurch steigert. Das ist wunderbar.
Also, wo Sie vorhin das nochmal geschildert haben, wie das Spiel losgeht mit dem Ei, da ist mir noch so eine Idee durch den Kopf gegangen. Wir nennen das im systemischen Kern Anschlussfähigkeit. Also es geht darum, dass die Kommunikation ja nicht enden soll, sondern kommunikative Prozesse sind dann erfolgreich, wenn sie anschlussfähig sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Team was diskutiere, dann ist diese Diskussion nur dann erfolgreich, wenn der Inhalt im Gespräch bleibt. Denn wenn das jeder alles vergessen wird und niemand redet mehr drüber, dann ist sozusagen kommunikativ gar nicht mehr da.
Anschlussfähig,
ja. Ist ein gutes Wort. Und mir ist ein Gedanke durch den Kopf gegangen, an Ihrem Professor sozusagen. Wahrscheinlich schon ein paar Jahre her, wie Sie gesagt haben, 1968 sagten Sie. Ja. Also dieser Professor fing mit dem Ei an und hat Sie geschockt und geärgert, wenn ich mich recht erinnere, weil Sie eigentlich Revolution machen wollten damals. Und diese Anschlussfähigkeit ist ja frappierend. Stellen Sie mal vor, was der ausgelöst hat mit seiner kleinen Aufgabe. Sie haben sich erst geärgert, dann haben Sie es ihm zeigen wollen, dann ist das Ei entstanden. Das Ei zieht sich durch Ihre Kunst, ja, glaube ich, ein Stück weit durch bis heute. Ja, ja. Und jetzt haben Sie ein Spiel entwickelt, wieder das Ei dabei. Menschen haben das Spiel gespielt und haben wieder was mitgenommen davon. Diesen Podcast hören üblicherweise mehrere tausend Menschen an, die haben jetzt alle von dem Ei gehört. Was dieser Professor mit dieser Geschichte ausgelöst hat, welche hohe Anschlussfähigkeit und wie viele Menschen vielleicht ihr Leben verändert haben durch diese Geschichte. Und das gibt mir immer unheimlichen Mut, was Kommunikation bewirken kann bei anderen Menschen. Und das hat man nicht im Griff. Es hätte auch passieren können, dass alle Studierenden gesagt haben, kein Bock auf das blöde Ei, ich mache halt einfach einen Kreis und fertig, hätte einen 5 bekommen. Aber bei Ihnen nicht. Mindestens mal bei Ihnen war das anschlussfähig, obwohl es sogar am Anfang ganz schwer losging. Ja? Also gar nicht wohlwollend, sondern eher
widerständig.
Ja. Und trotzdem hat es seinen Nutzen erreicht. Und dass sogar eine Intervention, eine negative Intervention, eine, die nach hinten losging, kann am Ende Nutzen erreichen, weil sie anschlussfähig war. Da bedanke ich mich für diese Meta-Geschichte vom Ei, die uns jetzt durch den ganzen Podcast begleitet hat. Und ich fand es, wie von mir erhofft, und befürchtet, könnte man fast sagen, war es großartig. Vielen herzlichen Dank, Herr Bass, für diese Reise durch die Kunst und durch die Philosophie, die Sie heute uns mitgegeben haben.
Vielen Dank, Herr Rössel. War für mich auch wieder sehr inspirierend, belebend, interessant. Auf ein nächstes Mal.